Schön, seid ihr da. Neues Jahr, vielen Dank. Neues Jahr, neues Glück. Neues Jahr, neue Vorsätze. Und ich finde, in diesem Jahr, also nicht in diesem Jahr, sondern so allgemein im Januar, habe ich wieder das Gefühl, boah, da ist alles möglich. Eine neue Seite von einem Buch, ich habe viel mehr Energie, die Weihnachtsfeiertage sind verdaut, ich bin wieder voll im Saft und könnte gerade wieder starten. Ich habe das Gefühl, im Januar ist so viel mehr möglich als im November. Außer natürlich letzten November, ist klar. Ich glaube, in dieser Zeit ist Großträumen absolut alles möglich. Natürlich, logisch, warum auch nicht? In der Bibel lesen wir einen Vers in Matthäus 7. Bittet Gott und er wird euch geben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch die Tür geöffnet. Matthäus 7,7. Und in so einem Januar sage ich, ja logisch, natürlich. Wenn ich Gott bitte, dann macht er mir die Tür auf. Wenn ich suche, dann lässt er mich Dinge finden. Das ist mir schon so oft passiert mit Schlüsseln und anderen Gegenständen. Wenn Gott sagt, er ist für mich, dann glaube ich das. Im November, im dunklen Blues, manchmal nicht so. Das ist dann eher schwierig für mich, dann zu sagen, ja, ist es wirklich so? Im Januar definitiv. All in, klar, so ist es, lass uns loslegen. Wenn wir beten, macht das einen Riesenunterschied. Wenn wir Gott ansprechen oder anreden, dann passieren Dinge. Davon bin ich zu 100% überzeugt. Völlig egal, wer betet oder was gebetet wird, es macht einen Unterschied. Ob er sichtbar ist oder noch nicht sichtbar ist, hat nichts damit zu tun, aber es macht einen Unterschied, wenn du ins Gebet gehst. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mein Freundeskreis besteht aus manchen Leuten, wo ich den Eindruck habe, boah, irgendwie schaffen die richtigen Worte zu sagen, dass der Arm Gottes sich schneller bewegt, als wenn ich bete. Das ist unglaublich. Dann denke ich, meine Güte, das gibt's doch nicht. Ich habe irgendwie eine theologische Ausbildung. Nein, Quatsch. Es gibt's doch nicht. Ich bete doch genauso wie die und ich glaube auch genauso wie die. Warum ist das so? Ich kann alle beruhigen, die auch solche Leute im Freundeskreis haben. Völlig alter Kaffee. Lesen wir schon im Talmud. Ganz, 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 ganz lange her. Talmud ist sozusagen das Auslegebuch vom Alten Testament. Und da kann ich sagen, nichts Neues unter der Sonne. Da gibt es auch eine Person, der Honi, der auch immer gerufen worden ist, wenn es ums Beten ist, wenn es ums Gebet ging. Wenn irgendjemand irgendein Thema hatte, wo er sagte, hey, wir brauchen jetzt ganz, ganz dringend eine Gebetserhörung, dann sagt man, yo, ich kenne einen, das ist der Honi. Der war also nicht bekannt für seine Krabbenbrötchen, sondern dafür, dass er einfach gebetet hat und der Arm Gottes bewegte sich. Damals war das so, dass die Bauern zur damaligen Zeit wirklich Schwierigkeiten hatten. Es gab eine riesengroße Dürre, die hatten wirklich Angst um ihre Existenz und sagten, wir brauchen diesen Honi, wir müssen den einbestellen. Und ich meine, er ist ja ein freies Wesen, er darf ja auch Nein sagen, aber wir hoffen jetzt mal ganz, ganz fest, wenn wir ihn fragen, dass er Ja sagt. Und Honi sagt, kein Problem, ich bete für euch. Der stellt sich also hin und betet vollmächtig und es passiert nichts. Es passiert nüt. Und das ist der Punkt, wo ich dann sage, jo, trinken wir erstmal einen Kaffee, wir sammeln uns erst nochmal alle und fangen nochmal an. Nicht so Honi. Honi nimmt seinen Wanderstab und malt in den Sand einen Kreis, stellt sich rein und sagt, lieber Gott, ich werde hier nicht rauskommen, bevor du Regen geschickt hast. Und betete vollmächtig für Regen, damit die Ernte gerettet werden kann. Und es kam auch sowas wie Regen vom Himmel, nämlich Tröpfliwis. Da ein Tropfen und dort ein Tropfen, da kam noch was runter. Und Toni sagte, du, sorry, aber dafür habe ich nicht gebetet. Ich habe gebetet, dass Wasser vom Himmel kommt, dass die Gräben auffüllt, dass die Brunnen auffüllt, damit wir Wasser wieder haben. Danach kam Sturm, ziemlich heftiger Sturm, Orkanböen gingen auf. Und da war schon eher so das Problematische, dass der Wind so stark war, dass die Ähren abknicken. Und dann sagte er, sorry Gott, ich glaube, du verstehst nicht ganz, was ich gesagt habe. Ja, ich möchte, dass die Gräben sich füllen, aber ich meine doch einen liebevollen Regen. Ein kontinuierlicher Regen, der zeigt, dass du gnädig bist und der es dein Segen uns zeigen kann. Er soll erfrischend sein und lebensspendend. Und das passierte. Es passierte ein lebensspendender, erfrischender und angenehmer Regen, der kontinuierlich blieb, bis alle Brunnen voll waren und die Ernte gerettet werden konnte. Honi dankte Gott und stieg aus diesem Kreis raus. Es steht nicht drin, wie lange er da gebetet hat, ob ihn Leute versorgt haben mit Essen und Trinken. Wir wissen nicht, wie genau in welchen Zeitabständen das passiert ist. Wir wissen nur, dass er dieses Gebet sehr, sehr ernst genommen hat. Also, ich könnte manchmal schon so einen Honi gebrauchen, so in meinem Leben. So die eine oder andere Geschichte, wo ich denke, ja, also wäre jetzt schon mal Zeit, dass jetzt hier so ein bisschen Fürschi geht, dass es mal irgendwie Durchbrüche gibt. Ich finde, so einen Honi könnte man sich schon mal irgendwie in die Vitrine stellen und sagen, du könntest du mal so ab und zu, so einmal im halben Jahr, du musst auch gar nicht viel für mich beten. So ein halbes Jahr reicht ja schon. Wie geht's dir, wenn du diese Geschichte hörst? Was kommt in dir hoch? Denkst du auch, ja, das, jo, Doro, den teilen wir uns, ne? Den tun wir durchreichen, das machen wir so. Was wäre denn dein Gebet um Regen? Was wäre denn dein Regensgebet, wo du sagst, ja, das wäre noch eine gute Sache? Oft habe ich den Eindruck, wenn wir ins Gebet gehen, dass wir nicht immer glauben, dass Gott das tut, was wir ihm bitten. Und ich habe mich gefragt, warum könnte das so sein? Und ich vermute, dass es viel damit zu tun hat, dass wir nicht immer glauben, dass Gott das Richtige meint oder das Gute meint für uns. Sprich, wir haben Angst, dass das, was ich erbitte, dass es vielleicht falsch war. Und dann ist das peinlich, weil Gott einen anderen Plan hatte. Oder ich denke, naja, vielleicht wäre es schon gut für mich, aber vielleicht denkt Gott das ganz anders. Vielleicht denkt er, jo, da musst du noch ein bisschen unten durch, bevor es dann wieder hochkommt. Angst ist ein schlechter Berater. Das wusste schon die Susie Kassem. Sie sagte, Träume, Die Anzeige hinten ist, wo sind wir denn hier gelandet? Wunderbar. Ach, was es alles so gibt? Nein, den habe ich nicht drin, wunderbar. Hier sagt sie nämlich, dass Angst die Träume mehr kaputt macht. Wundervoll. Gut, ihr müsst mir das jetzt sagen, weil ich kann es nicht sehen. Aber das ist gut, das kriegen wir hin, wir schaffen das. Angst können Träume mehr kaputt machen, als Fehler es je könnten. Die Angst davor, etwas überhaupt anzufangen, kann mehr kaputt machen, als der Versuch, möglicherweise könnte es funktionieren, es je könnte. Doch Gott stellt sich komplett anders vor in der Bibel. Er sagt nämlich im Psalm 46, den haben wir gerade schon gesehen, du noch gerade nochmal reinpacken, Gott ist für uns Zuflucht und Schutz. In Zeiten der Not schenkt er uns seine Hilfe mehr als genug. Zuflucht und Schutz, und er gibt uns seine Hilfe mehr als genug. Das ist ein Grundwesen von Gott. Großzügig sein. Immer ein bisschen mehr. Erinnert mich immer an die Wursttheke. Damals, als ich klein war, darf es noch ein bisschen mehr sein? Wenn meine Mama Fleisch gekauft hat oder eben Wurstwaren gekauft hat und ich habe immer ein Wienerli bekommen, das fand ich mega cool. Wurstwaren, ja, immer ein bisschen mehr. Apropos Wurstwaren. Im Alten Testament lesen wir von einem riesigen Fleischwunder. Also alle Vegetarier, ihr könnt gerade kurz weghören, es kommt gut. Aber das fand ich jetzt schon wirklich spannend. Wüstenwanderung, 40 Jahre Wandern von dem Volk Israel. Und sie haben auf jeden Fall Gottes Versorgung erlebt durch das Manna, brotartig. Und irgendwann ist das passiert, was, naja, relativ viel, zumindest meinem Mann passiert. Du, wann gibt's mir wieder Fleisch? Also ist ja nett, dass wir nicht verhungern, aber so ein bisschen mehr Eiweiß wäre ja schon gesund, ne? So für die Muskeln und so. Wäre jetzt schon irgendwie cool, ein bisschen mehr noch was anderes zu haben. Und Gott macht dieses Wunder. 2 Millionen Menschen, müsst ihr euch vorstellen, das Volk Israel, 2 Millionen Menschen wandern 40 Jahre durch die Wüste und Gott sagt, ja gut, dann gebe ich euch Fleisch. Man hat ausgerechnet, es war ungefähr eine Fläche von 32 Kilometer Wachteln, die Gott geschickt hat. 32 Kilometer, das ist ziemlich viel, finde ich. Kann ich nicht immer laufen. 32 Kilometer Wachteln, das heißt jede Person, und ich spreche nicht von Familien, jede Person hat im Durchschnitt ungefähr plus minus 10 Körbe Wachteln bekommen. Das ist eine Menge. Es ist ja auch cool, weil die haben auch Eier. Und ich meine, ihr wisst ja, die Wachteleier sind nicht ganz so groß. Also mega cool. Also da hat Gott sich mega drauf eingelassen und hat nicht gesagt, gut, ihr kriegt jetzt einmal eine kleine Portion, wie jetzt bei Manna ein bisschen, sondern zack, ihr habt eine mega, mega große Menge bekommen für da. Einige Kapitel weiter, da kommen wir wieder an so eine Geschichte, wo das Volk Israel vor einem großen Hindernis steht. Für sie war es ein Hindernis, für Gott natürlich nicht, aber das erzähle ich gleich. Wir lesen von einer großen Stadtmauer in Jericho. Gott hat sein Volk 40 Jahre lang durch die Wüste durchgeführt und sagt jetzt dem neuen Anführer, dem Josua, zack, hier, ich möchte, dass ihr das Land einnehmt, was ich euch geben möchte. Und Jericho war eine Stadt, die sie einnehmen sollten. Zur damaligen Zeit galt Jericho als absolut uneinnehmbar. Meterdicke Mauern, unglaublich hohe Mauern, und sie konnten sich wirklich ziemlich gut versorgen. Also die hatten alles, was sie brauchten. Belagerung, pff, kein Problem. Angriffe, absolut unmöglich. Jericho galt als uneinnehmbar. Das hat nicht so viel mit Januarvorsätzen zu tun. Jo, das schaffen wir. Sondern eher mit Novemberblues. Vielleicht kommen wir in einem Monat nochmal oder in zwei. Absolut unmöglich. Und dieses absolut unmöglich Gefühl, was damals die Israeliten gefühlt haben, kann sich auch bei dir und bei mir einschleichen. Wir kommen manchmal an Dinge in unserem Leben, wo ich denke, puh, großes Hindernis vor uns. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Ist es denn überhaupt möglich? Gottes Taktik in dieser ganzen Geschichte war auch unmöglich. Im Sinne von, echt jetzt? Gott sagt seinem Volk, alles klar, ihr geht jetzt 6 Tage lang einmal um diese Stadtmauer rum. Ungefähr 2 Kilometer rumlaufen, das heißt plus minus eine halbe Stunde, je nachdem wie schnell man ist, sollten sie leise und still um Jericho herumlatschern. 6 Tage lang. Also nicht, okay, ihr macht ein kurzes Gebet oder ihr macht eine Gebetsgruppe und betet eine halbe Stunde und dann ist das durch, sondern 6 Tage lang zur gleichen Zeit sollten sie um diese Stadtmauer rumlaufen. Still und leise, ohne irgendein Wort zu sagen. Warum still und leise? Vielleicht sollten Sie nachdenken. Gott ist ein Gott, der unglaublich präzise ist und er mag Zahlen. Bisschen anders als ich, aber weil er Zahlen mag, mag ich sie auch mittlerweile. Es ist nicht ganz so schlimm. 6 ist einfach die Zahl vom Alltag. 6 Tage arbeiten. Theologen sagen auch, 6 Tage arbeiten, es hat auch mit Alltag zu tun, mit deinem Leben zu tun. Wir sollen arbeiten, wir sind geschaffen worden, um etwas zu erschaffen und zu machen. Das heißt, man könnte übertragend sagen, dass Gott wollte, dass sie 6 Tage lang sich überlegen, was ist dein Leben? Was ist der Sinn deines Lebens? Was passiert gerade in deinem Leben? Glaubst du mir, dass ich in deinem Alltag was tun kann? Ich finde das Bild unglaublich schön, diese Überlegung, hey, überleg oder denk über mich nach und dass ich etwas Großartiges in deinem Leben tun möchte. Wenn ich jetzt nachgedacht hätte, wären mir wahrscheinlich brennende Pfeile eingefallen oder ich weiß nicht, Flaschenzug, wie können wir die ganze Geschichte aufbauen? Das war nicht das, was Gott überlegt hat oder das er wollte. Er wollte, hey, überleg, ich bin bei dir. Wir schaffen den Alltag zusammen. Wir schaffen das. Wenn du diese Geschichte hörst, was wird er in dir laut? Was möchte nicht still und leise sein und sagen, ja, mal gucken, was kommt? Nein, ich möchte, das verstehe ich nicht. Voll in Ordnung, das hat in dieser Geschichte genauso Platz. Die Geschichte geht weiter. Das Volk Israel umrundete nach am 7. Tag die ganze Geschichte 7-mal. Und beim allerletzten Mal, wieder still und leise 6-mal und beim 7. Mal mit großem Kampfgeschrei. Riesig groß. Und dann sind die Mauern von Jericho gefallen. Sie konnten sie einnehmen. Und das, was Gott ihnen vorher schon versprochen hat, ich will, dass ihr in das verheißene Land geht und Dinge einnehmt, wie auch die Stadt Jericho, ist passiert. Das Wunder geschah am 7. Tag in der 7. Runde, nicht am 2. Tag in der 1. Runde oder am 3. oder 4. oder 5. Tag. Nein, es war der 7. Tag in der 7. Runde. Die Botschaft von Jericho ist für mich, mach das, was du von Gott gehört hast. Für manche mag es komisch klingen, eine Sache 6-mal oder 7-mal zu umrunden, Vielleicht ist das aber genau das, was Gott von dir möchte. Es ist völlig egal, was andere denken. Aber es ist wichtig, dass du keine Kopie machst, dass du denkst, ja gut, das hat in Jericho funktioniert, alles klar, ich will dieses Haus haben, ich gehe jetzt 6 Tage lang einmal da drum rum und bete und bin reise. Das weiß ich nicht, ob das funktionieren soll. Also wenn Gott sagt, das ist so, dann ist es gut. Aber das ist nicht die Idee, dass wir etwas kopieren. Die Geschichte ist viel eher etwas, was uns aufzeigen möchte. Bleib dran. Einmal tu das, was Gott dir aufträgt. Und das zweite ist, bleib dran. Warte mutig. Warten ist im Hebräischen das Wort kava. Und dieses Wort ist etwas zutiefst Praktisches. Es hat nichts mit, okay, ich warte auf den Zug, sitze am Bahnsteig und trinke noch eine Cola und hoffe, dass das endlich kommt, weil es ist kalt. Sondern es hat eher was mit dazu tun, auf etwas zu hoffen, in Erwartung zu sein. Ich erwarte etwas. Es hat auch tatsächlich mit Vorfreude zu tun. Warten und Freude gehören zusammen. Ich freue mich auf das, was kommt. Das heißt, wach sein, auf Empfang sein. Es heißt aber auch sowas wie flechten oder verweben. Kava bedeutet auch etwas zusammenbringen, verflechten. Und hier gibt es wunderbare Übertragungen, die sagen, hey, die Gedanken von Gott und die Gedanken von dir, die verflechten sich. Dein Leben soll verflochten sein mit dem von Gott. Wir können und dürfen groß träumen. Unsere Träume werden nicht weggewischt und Gott sagt, du, ich gebe dir jetzt endlich mal einen ordentlichen Traum, einen richtig echten und einen guten Traum, den du auch erreichen kannst, sondern er sagt, hey, dein Traum ist mir wichtig. Und jetzt lass uns zusammenspannen und lass uns verflechten und die Sache anpacken. Er will mit dir zusammen die Sache angehen. Es heißt nicht einfach nur auf Gott warten und sein Moving Arm, sondern es geht auch darum, mit Gott zu warten, mit ihm unterwegs zu sein. Und zu sagen, hey, ich glaube das, was du gesagt hast und ich stelle mich da drauf, ich bin aktiv. Die ganze Geschichte ist interaktiv und wir machen das gemeinsam, zusammen. Die Geschichte von Jericho lädt dich ein, in dieses Warten auch hineinzukommen, abwarten. Es geht nicht darum, dass man sagt, Warten ist Zeitverschwendung, keineswegs. Die erste Runde war genauso wichtig wie die 7. Runde am 7. Tag. Es geht nicht darum, dass man sagt, du, das hätten wir uns jetzt auch sparen können. Ja, vielleicht, aber nein, nicht im Geistlichen. Es hat alles baut aufeinander auf. Es heißt nicht, du bist in einer Warteschleife und Gott schaut mal, was er irgendwie draus macht und redet mit wichtigeren Dingen. Nein, er will darauf aufbauen, auf das, was gerade passiert und wo du gerade stehst. Warten, habe ich oft das Gefühl, ist Strafe, fragt mein Mann. Gar nicht gut. Warten, nicht so gut. Jetzt mehr und mehr lerne ich, warten ist keine Strafe. Warten ist Nahrung. Denn beim Abwarten können Dinge zum Leben erwachen. Dinge können ins Leben kommen. Wir können Dinge ausprobieren und schauen, ob es trägt. Wir können Dinge entscheiden und schauen. Wir können lernen in dieser Zeit. Die Geschichte von Jericho zeigt mir auf, dass wir, egal wo du stehst, nicht aufgeben sollst. Egal, was deine ganze Geschichte vorher gezeigt hast oder Bezug auf eine Geschichte gezeigt hat, dass noch nichts passiert ist und dieses noch nicht passiert ist, das ist nicht das Ende der Geschichte. Die Geschichte geht weiter. Gib nicht auf und steh immer wieder einmal mehr auf, als du hinfällst. Egal, wo du bist, egal, was deine Umstände auch über dich sagen, dass du es nicht schaffen wirst, dass du ein Loser-Typ bist, ist halt so, dass du es nicht verdient hast, dass du es gar nicht erst versuchen musst, weil es könnte ja scheitern. Dann wird's peinlich. Jesaja 43 sagt uns, bleib nicht bei der Vergangenheit stehen, sondern schau nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Ich liebe Jahresanfänge, weil diese Verse ganz praktisch werden. Wir fangen wieder bei Tag 0 an oder 1 an. Es wird praktisch. Wir können wieder einen Schritt weiter nach vorne machen. Bleib nicht in der Vergangenheit stehen, sondern schau nach vorne. Denn ich, dein Gott, der großzügig ist und dich liebt und das Beste für dich will, ich möchte etwas Neues machen. Was ist dein Jericho? Wie buchstabierst du dein Jericho? Wenn du darüber nachdenkst, was denkt Gott darüber? Was sagt er zu der ganzen Geschichte? Musst du aktiv werden im Sinne von etwas tun oder aktiv werden im Sinne vom Warten, Dinge ausprobieren, mit ihm unterwegs sein, abwarten, wenn etwas aufwächst, zuschauen, was er tut? Während du das überlegst in den nächsten Augenblicken, sei dir bewusst, warten ist keine Strafe. Sie ist lebensspendend. Du darfst auf Gott aktiv warten, ohne Angst. Denn er ist großzügig, wie bei der Wursttheke. Weil du weißt, dass Gott dich lieb hat, mit dir geht und vorwärts geht. Und noch Großes mit dir vorhat für dich und dein Leben und damit auch im ganzen Umfeld, da wo du drin stehst. Angst zerstört mehr Träume, als es ein Versuch je tun könnte. Ihr habt Zeit, ein bisschen darüber nachzudenken. Ich schließe damit einem Gebet. Mir kommt gerade die Liedzeile in den Sinn, it is well with my soul, es ist gut mit meiner Seele. Und durch alles hindurch waren deine Augen, Gott, auf mir. Du hast es gesehen, du bist mitgegangen. Und dieser Gott, der dich sieht, geht mit dir durch das, was kommt. Ob Großes, Gutes oder Schwieriges, er kommt mit. Und großer Gott, ich danke dir, dass du uns siehst, dass du uns gerne anschaust, nicht mit Sorge, sondern mit Freude. Ich danke dir, dass du das letzte Wort hast. Ich danke dir, dass, was du uns sagst, auch passieren wird. Ich danke dir für deine Großzügigkeit, deine Liebe zu uns und deinen Weg, alles zu tun, damit wir Beziehung haben können. Du bist der, der Großes tut, der lebt und mit uns ist. Zeig du auf, was du uns zeigen möchtest, wie unser Jericho ist und führe uns dahin durch. Wir vertrauen dir wieder ganz neu an. Es kommt gut, weil du mit uns bist. Amen.